Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Das Gebet ist unsere geistige Waffe. Das sagen ukrainisch-orthodoxe Christen in Berlin, wenn sie für den Frieden in ihrer Heimat beten. Gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag. Im muslimischen Marokko leben immer mehr Christen. Sie feiern Gottesdienste in provisorischen Hauskirchen. Eine Entwicklung, die in der marokkanischen Gesellschaft auch für Unbehagen sorgt. Und wir erinnern an einen Mann, der mit Wortgewalt gegen die Verbrennung und Beschlagnahmung jüdischer Schriften gekämpft hat. Es geht um den Humanisten und Hebraisten Johannes Reuchlin, der vor 500 Jahren gestorben ist. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die orthodoxe Kirche in der Ukraine ist gespalten. Es gibt die dem Moskauer Patriarchen unterstellte ukrainisch-orthodoxe Kirche und die jüngere orthodoxe Kirche der Ukraine. Das hat nicht nur mit Religion zu tun, sondern selbstverständlich auch mit Politik, zumal in der jetzigen Konfliktlage. Die Ukraine fürchtet einen russischen Angriff, die Vorbehalte gegenüber Moskau sind groß. So ist auch die Stimmungslage der ukrainischen Gemeinde in Berlin. Sie gehört zur orthodoxen Kirche, die sich von Moskau losgesagt hat. Ihren Gottesdienst feiern die Ukrainer im Norden von Berlin in einer evangelischen Kirche, die Protestanten ihnen zur Verfügung stellen. Jürgen Buch hat die Gemeinde besucht.
Etwa 20 Besucherinnen und Besucher sind am Sonntagmorgen um 10 Uhr zum orthodoxen Gottesdienst in die evangelische Kirche gekommen. Mehr dürfen es wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen auch nicht sein. Die 250 Jahre alte hübsche, aber schlichte Dorfkirche ähnelt gar nicht den meist prächtig ausgemalten orthodoxen Kirchen. Eine Ikonenwand, wie in orthodoxen Kirchen üblich, gibt es nicht. Der Altar ist offen sichtbar. Nur eine kleine Ikone, an eine Stuhllehne gestellt, schaut auf die Gemeinde. Die ukrainischen Gottesdienstbesucher wohnen über die ganze Stadt verstreut und für viele ist es ein weiter Weg nach Hermsdorf. Aber aus verschiedenen Gründen ist es ein wichtiger Weg, auch für Alina.
Ich bin aus der Ukraine, aus Lviv, Olenburg, ja. Und wir gehen immer in die Kirche in der Ukraine. Und wir möchten, dass unsere Kinder auch in die Kirche hier gehen. Das Oleg, ich weiß nicht, was es auf Deutsch auch ist. Sie sind super. Er ist sehr gut und immer offen.
Tat Oleg? Pfarrer Oleg Zhepolyanka ist seit 2015 in Berlin. Da hatte der Krieg in seiner Heimat bereits begonnen. Seitdem gibt es die Gemeinde in Berlin und sie hat Kontakte in der ganzen Stadt geknüpft, sagt der Pfarrer.
Verbindungen zu anderen Gemeinden haben wir zum Beispiel an besonderen Feier- oder Gedenktagen, wie etwa zum Holodomor, der Hungerkatastrophe für Millionen in der Ukraine in den 1930er Jahren. Wir haben dann gemeinsame Gottesdienste mit der römisch-katholischen und der griechisch-katholischen Kirche. Wir beten für den Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt.
Zur orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats gibt es keine Verbindung. Russland, das 2014 die Ukraine angegriffen hat und sie seitdem militärisch nicht zur Ruhe kommen lässt, beschäftigt viele in der Gemeinde, weiß Pfarrer Oleg Zhepolyanka.
Die Ukrainer in Berlin leiden sehr mit. Sie schauen die Nachrichten, was sich an der Grenze tut. Wir beten als Gläubige dafür, dass Gott Frieden gibt. Und wir beten dafür, dass die russischen Soldaten uns nicht angreifen. Das Gebet ist unsere geistige Waffe.
Viele engagieren sich. Vor der Corona-Pandemie hat die Gemeinde im Sommer Kinder aus der Frontnähe im ostukrainischen Donbass zur Erholung nach Berlin geholt. Die Unterstützung für die Ukraine hat seit dem Beginn des Krieges 2014 nicht aufgehört. Einer, der sich engagiert, ist Vasyl Modus, der aus Kiew stammt und schon seit 16 Jahren in Deutschland lebt.
Nach einer oder anderen Weise so versuchen wir, die Ukraine zu helfen. Meistens natürlich ist es irgendwelche Unterstützung oder Hilfe mit Geld oder zum Beispiel mit irgendwelchen Westen, Militärwesten, Schutzwesten gekauft, ja, oder warme Kleidung. Es war damals auch sehr nötig, deswegen also wir haben gesammelt und nach der Ukraine geschickt.
Manche engagieren sich individuell, andere organisiert, wie zum Beispiel im Verein Ukraine-Hilfe Berlin. Warum Deutschland so zögerlich ist, wenn es um militärische Unterstützung für die Ukraine geht, verstehen die meisten hier nicht.
Wir haben zusammen mehr Helme in der Ukraine versendet als deutsche Regierung heute 5000 Stück. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich, ja? Wir sind 50 Leute oder 100 Leute. Wir haben mehr gemacht als ganze Bundesregierung heute, um Ukraine zu schützen.
Sagt Igor Fetschenko, der aus der ukrainischen Millionenstadt Dnipro stammt, etwa 100 Kilometer westlich von Donetsk. Die Liturgie ist, wie in der Orthodoxie üblich, ein Lobpreis Gottes. Hier hat Politik nichts zu suchen.
Jürgen Buch berichtete. Marokko ist ein mehrheitlich muslimisches Land. Der Islam ist Staatsreligion. Doch seit einigen Jahren leben auch immer mehr Christen in dem nordafrikanischen Land. Die meisten von ihnen sind Migranten, die aus dem südlichen Afrika eingewandert sind. Vielerorts in Marokko entstehen provisorische Hauskirchen, in denen gut besuchte Gottesdienste gefeiert werden. Auch Übertritte zum Christentum soll es geben. Eine Herausforderung für viele muslimische Marokkaner, berichtet Dunja Sadaki.
In einem kleinen, unscheinbaren Haus im Viertel Takadum in Marokkos Hauptstadt Rabat wird schon seit Stunden Gottesdienst gefeiert. Gebete und Gesänge dringen auf die Straße, obwohl die Türen von innen mit Schallschutz verstärkt wurden. Fever Shivusum tritt raus ins Freie. Der Raum der Hauskirche ist warm und eng, trotz Ventilatoren. Zu wenig Platz für die wachsende Gemeinde, findet Fever. Die Nigerianerin lebt seit über 10 Jahren in Marokko, ist verheiratet, hat Kinder.
Es gibt eine Wiederkehr des Christentums. Jeden Tag werden es mehr und mehr Christen. Wir hoffen, dass wir einen besseren, größeren Ort finden, an dem wir zu unserem Herrn beten können, genau wie die katholische Kirche in der Innenstadt. Darauf freuen wir uns. Unsere Gemeinde wächst. Es kommen viele Leute. Das sieht man am Andrang an der Tür.
Ja, die Kirche ist groß. Und Sie können sehen, dieser Platz ist sehr klein. So there are a lot of people coming. You can see outside now, there are a lot of crowds.
Marokkos christliche Gemeinde wächst und braucht mehr und mehr Platz. Das wird zunehmend zum Problem. Das Phänomen der boomenden sogenannten Hauskirchen beobachten auch die Vertreter der beiden großen Kirchen in Marokko. Pastorin Karen Thomas-Smith, Präsidentin der evangelischen Kirche, sagt, die Hauskirchen entstehen da, wo die offiziellen Kirchen fehlen.
Mit dem Phänomen der irregulären Migration haben wir über die Jahre beobachtet, dass Hauskirchen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Diese Kirchen antworten auf die Nachfrage, dort zu sein, wo die Menschen wohnen. Es ist knifflig, denn es ist so schwer, eine Erlaubnis für ein offizielles Gebetshaus zu bekommen. Der Umgang der Behörden war bisher tolerieren anstatt erlauben. Und diese Toleranz wird von der Bevölkerung nicht immer gut aufgenommen, weil da ist das Gefühl, ihr erlaubt keine illegalen Moscheen. Warum erlaubt die Regierung dann illegale Hauskirchen?
Why would the government also allow illegal house churches?
Tatsächlich sorgt auch die Hauskirche im Viertel Takadum in Rabat für Unbehagen bei einigen muslimischen Nachbarn. Wie bei Karima. Sie steht vor dem Haus, in dem gerade laut gebetet wird. In den oberen Stockwerken wohnt ihre Familie. Ihre Mutter ist die Vermieterin der Garage, die jetzt eine Hauskirche ist. Eigentlich sei sie für die Nutzung eines Kulturvereins gemietet worden, erzählt Karima.
Warum ich dagegen bin? Weil ich Marokkanerin und Muslima bin. Ich bin nicht gegen sie. Nein, im Gegenteil, ich liebe sie. Ich helfe ihnen mit Stühlen und dergleichen. Aber nicht bei uns zu Hause. Wie soll das gehen? Ich schlafe über meinem Koran ein und höre unten andere Gebete? Das geht nicht. Wenn ich die Macht hätte, würde ich sie aus unserem Haus holen. Ich persönlich möchte nicht, dass sie hier bleiben.
Etwa 30.000 Christen aus über 100 Nationen, mehrheitlich Katholiken, leben in Marokko. Das sind nicht einmal 1% der rund 36 Millionen Einwohner, von denen sich mehr als 90% zum Islam bekennen, der Staatsreligion Marokkos. Früher hätten es schwarze christliche Migranten schwerer gehabt, erzählt Pastor Emmanuel. Er predigt jeden Sonntag in der Hauskirche in Takadum. Ständige Kontrollen der Polizei, Ärger mit den Nachbarn. Heute sieht er positiv in die Zukunft. Insgesamt sei die Lage für seine Gemeindemitglieder deutlich besser als früher. Viele hätten eine Aufenthaltserlaubnis. Bei allen Problemen sei doch die Toleranz gegenüber den christlichen Nachbarn in den Vierteln gewachsen.
Before it was very terrible. Before you cannot come out on the street.
Heute sind wir frei. Vorher war es fürchterlich. Früher konntest du nicht mal auf die Straße, ohne verhaftet zu werden. Die Nachbarn wissen jetzt besser Bescheid. Früher haben sie mich und meine Söhne belästigt. Heute ist die Regierung eine andere. Früher haben die Nachbarn die Polizei geholt, wenn wir Gottesdienst gefeiert haben. Und die hat eingegriffen. Heute sind die Polizisten auf unserer Seite.
Die Polizei protecting die Foreigners.
Marokkos christliche Gemeinde wächst, Dunja Sadaki berichtete. Verbrennt nicht, was ihr nicht kennt. Das hat Johannes Reuchlin geschrieben, Anfang des 16. Jahrhunderts, und damit jüdische Schriften und Bücher vor Beschlagnahmung und Vernichtung gerettet. Ein Appell für religiöse Toleranz und ein gutes Miteinander. Reuchlin selbst, ein Katholik, Jurist, Humanist, Hebraist, also einer, der die hebräische Sprache studiert hatte. Wagemutig stellte er sich einflussreichen Akteuren entgegen, die alles daran setzten, jüdisches Leben und jüdische Schriften zurückzudrängen. Vor 500 Jahren, im Juni 1522, ist Johannes Reuchlin gestorben. Kirsten Serup-Bielfeld erinnert an ihn.
Ein geselliger Abend unter Freunden. Im Schein unzähliger Kerzen schimmern Pokale mit Wein, tragen Diener Schüsseln mit Braten und Körbe mit Früchten und Gebäck herein. Schließlich will man dem deutschen Gast den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. An diesem Herbstabend des Jahres 1490 hat sich im gastlichen Haus des Philosophen Pico della Mirandola in Florenz eine kleine Schar illustrer Gäste eingefunden. Unter ihnen der Grieche Elia del Medigo, der in Florenz Philosophie lehrt, und ein Deutscher, der Dr. Johannes Reuchlin aus Tübingen.
Der Kirchenhistoriker Volker Lepin.
Er ist Teil dieser humanistischen Bewegung, die ihren Schwerpunkt, ihren Ursprung in Italien hat und gehört zu der Generation, mit der der Humanismus nördlich der Alpen Fuß fasst. Er ist eine ganze Gruppe von Gelehrten, die auch untereinander Kontakt haben, die sich schätzen, die sich Briefe schreiben und die sagen, wir müssen gegenüber der mittelalterlichen, an Aristoteles orientierten, verkrusteten scholastischen Wissenschaft neu beginnen, uns auf die Antike besinnen.
Dieser Abend wird reiche Früchte tragen.
Denn die Gespräche mit Del Medigo, dem gelehrten griechischen Juden, und die Debatten über jüdische Texte wecken Reuchlins Interesse an der hebräischen Sprache und an den Schriften des Talmuds. Besonderes Interesse haben alle Diskutanten an der Kabbalah, also den Texten der jüdischen Mystik, deren Wurzeln sich im Tanach finden, der hebräischen Bibel, für Christen das Alte Testament. All diese Themen sind für Johannes Reuchlin intellektuelles Neuland. Sie werden ihn von nun an sein gesamtes Leben begleiten.
Denn als Del Medigo Neugier und Wissensdurst des deutschen Gastes spürt, empfiehlt er ihn weiter. An den berühmten Talmudisten und Bibelkommentator Rabbi Obadja ben Jakobsforno in Rom. Bei diesem Lehrer vertieft Reuchlin seine Hebräischkenntnisse und verfasst eine hebräische Grammatik. Später wird er mit seinen Studenten die Bücher Mose und die Propheten in der Originalsprache lesen. Damit gibt er ihnen den Schlüssel zum Verständnis des Alten Testaments in die Hand. So beginnt mit diesem Mann eine neue Ära der christlichen Bibelexegese auf der Basis des hebräischen Urtextes.
Nachdem ich oftmals über den allgemeinen Verfall des Studiums der Heiligen Schrift nachgedacht habe, kam mir schließlich ein geeignetes Hilfsmittel in den Sinn, nämlich das Alte Testament in seiner Ursprache, dem Hebräischen, zu lesen und zu verstehen. Darum habe ich mich als allererster daran gewagt, diese schwere Last auf meine Schultern zu nehmen und mich zugleich dem Bellen bissiger Gegner auszusetzen.
Eine hellsichtige Einschätzung.
Das Bellen bissiger Gegner wird die nächsten Lebensjahre des Verfassers überschatten. Denn die Sorge um das bedrohte jüdische Schrifttum und seine auf der Italienreise erworbenen Kenntnisse, all das macht Reuchlin nur wenig später zu einer der Hauptfiguren in einem erbitterten Streit.
Es wird ein Streit, der die Gelehrtenwelt der Zeit bis auf ihre Grundfesten erschüttert.
Meine allerliebsten Christen, tut den Juden diese Gewalt an. Nehmt ihnen ihre Bücher fort, in denen Gott und Maria, die Mutter Gottes, gelästert werden.
Schleudert der zum Christentum konvertierte, geborene Jude Josef Pfefferkorn seinen ehemaligen Glaubensbrüdern entgegen. In seiner Schmähschrift Der Judenspiegel.
Der Jurist, Theologe und Philosoph Johannes Reuchlin kontert in seiner Schrift Augenspiegel:
Derartige Schriften der Juden sind noch nie, weder nach geistlichem noch nach weltlichem Recht, verworfen oder verurteilt worden. Auch sollen die Juden ihre Synagogen in Ruhe, ohne Belästigung und Beeinträchtigung aufrechterhalten können. Als Untertanen des Heiligen Römischen Reiches haben sie überdies einen Anspruch auf den Schutz durch das kaiserliche Recht.
Mit diesen beiden Positionen ist der Kern des Konflikts umrissen.
Die ganze Sache wird zu einem bühnenreifen Lehrstück. Mit den Büchern der Juden als vordergründigem Motiv, der Freiheit des Geistes und der Toleranz des Glaubens als hintergründigem Motiv, mit einem Kaiser und einem Papst, einem Kölner Inquisitor und einem Tübinger Gelehrten in den Hauptrollen.
In diesem Zwist stehen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber. Die Vertreter der mittelalterlichen Scholastik und der Inquisition einerseits und die Anhänger eines neuen humanistischen Weltbildes und seiner Wissenschaft andererseits.
Der Schauplatz des Kampfes ist Köln.
Die Hauptakteure sind der Dr. Johannes Reuchlin und der Konvertit Josef Pfefferkorn, der sich nun Johannes nennt. Statisten sind die Kölner Dominikaner unter ihrem Prior, dem Inquisitor Jakob van Hoogstraten. Kaiser und Papst ziehen die Fäden im Hintergrund. Die staunenden Kölner Bürger schauen zu.
Dieses Spektakel, das sich von 1509 bis 1520 hinziehen wird, geschieht am Vorabend der Reformation. Der wesentliche Zankapfel dabei ist der Talmud. Seit Jahrhunderten nämlich gilt diese geheimnisumwitterte Schrift als christenfeindlich. Allerdings, kaum ein Christ kennt den Talmud.
Es ist ein umfassender, sprachlich schwer zugänglicher Text, in dem an ein paar wenigen Stellen das Judentum sich auch vom Christentum abgrenzt. Im Wesentlichen ist der Talmud ein Produkt dessen, dass das Judentum sich in der Zeit, in der es nicht mehr den Tempel in Jerusalem als Zentrum hatte, neu als Schriftreligion verständigt hat und im Talmud die verschiedenen Auslegungstraditionen gesammelt hat.
Der Konvertit Pfefferkorn will den Talmud konfiszieren lassen. Er ist überzeugt, dass diese Schrift den Grund dessen bilde, was Christen jahrhundertelang als jüdische Verstocktheit diffamiert hatten.
Johannes Pfefferkorn, der in verschiedenen Schriften sich massiv gegen das Judentum gewandt hatte und diesen Schriften eine besondere Wucht dadurch gegeben hatte, dass er sagen konnte, ich komme aus dem Judentum, habe mich dann zum Christentum bekehrt und nun weiß ich genau Bescheid über das Judentum und zeige den Christen, was problematisch ist am Judentum.
Immer wieder fordert Pfefferkorn in seinen Schmähschriften reichsweit dazu auf, den Talmud zu verbrennen. Juden sollen zwangsweise bekehrt und ausgewiesen werden, wenn sie sich der Taufe widersetzen.
In seinem Konvertiteneifer ist Pfefferkorn kaum zu bremsen.
Pfefferkorn ist es gelungen, den Kaiser davon zu überzeugen, dass die jüdischen Bücher konfisziert werden sollen. Aber sobald er das versucht hat, gab es Ärger. Und darauf reagierte dann der Kaiser, indem er sein Mandat wieder angehalten hat und gesagt hat, nun gebe ich mehrere Gutachten sogar in Auftrag von bekannten Gelehrten.
Das ist die Stunde des Johannes Reuchlin.
Der durch eine doppelte Kompetenz sich auszeichnete. Er war Jurist, insofern jemand, der in der Lage war zu beurteilen, wie steht es mit Konfiskation von Büchern nach Reichsrecht. Und er war ein hochgelehrter Hebraist. Der Kern ist in der Tat das Gutachten, in dem er reagiert auf die Anfrage von Kaiser Maximilian, soll man die jüdischen Bücher konfiszieren und vernichten? Und er antwortet, wie man das als guter Wissenschaftler macht, muss man alles differenziert sehen.
Überdies, so stellt Reuchlin klar, sei es auch falsch, die Juden als Heretiker zu bezeichnen.
Weil die ja gar nicht abgefallene Christen sind. Deswegen gelten für die ganz andere Kategorien, eben die Kategorien für eine andere Religion. Insofern nutzt er sehr, sehr viel an Argumentationsmöglichkeiten und zeigt uns eigentlich, dass das, was wir so als Modernität stolz vor uns hertragen, in vielen Argumentationsfiguren in der Vormoderne auch schon präsent gewesen ist.
Aus Gutachten und Gegengutachten entwickelt sich nun ein mehrjähriger erbitterter Streitschriftenkrieg.
Vehement tritt Reuchlin für das Recht der Juden auf ihre Bücher ein.
Verbrennt nicht, was ihr nicht kennt. Die Bücher der Juden enthalten die Lehre ihres Glaubens. Damit beleidigen sie keinen anderen Menschen. In ihrem Glauben sind sie, genau wie die Christen, allein Gott verantwortlich.
Damit ist das Maß voll. Für den Inquisitor von Hochstraaten und die Doktoris der Theologischen Fakultät der Universität Köln. Sie strengen eine offizielle Anklage gegen Reuchlin an, wegen Ketzerei, und stürzen das christliche Europa in einen heftigen Konflikt.
Noch rund 300 Jahre später setzt Heinrich Heine diesem Konflikt ein Denkmal, als er notiert:
Es herrschte die Geistlichkeit im Dunkeln, durch die Verdunklung des Geistes.
Dieser Verdunkelung treten nun die hellsten Köpfe ihrer Zeit entgegen. Die gelehrten Humanisten, Parteigänger Reuchlins. Sie wählen eine ganz besondere Art der Verteidigung, die Dunkelmännerbriefe.
Nun fingieren einige Humanisten um Ulrich von Hutten Briefe der Kölner Dominikaner und schreiben unter deren Namen Briefe, die erstens in unglaublich schlechtem Latein geschrieben sind. Das ist die Arroganz der Humanisten, die sagen, dieses scholastische Latein, das ist ja nicht so ordentlich wie ein Cicero und dergleichen, was wir als Humanisten können. Und die zweitens zeigen, wie diese Dominikaner von Dummheit und Vorurteil geprägt sind.
Doch der Streit schwelt weiter und zieht Kreise bis nach Rom. Dafür hat Jakob von Hochstraaten gesorgt.
Dort sitzt Leo X. auf dem Stuhl Petri. Reuchlin widmet dem Pontifex sein Werk De Arte Kabbalistica, in dem er sich mit der jüdischen Mystik befasst. Und er beeindruckt den Papst offenbar so sehr, dass er die religiösen Schriften der Juden nicht verbietet. Stattdessen gestattet er mehreren Buchdruckern, Werke in hebräischer Sprache auf den Markt zu bringen.
Am Ende seines Lebens, es endet am 30. Juni 1522, hat Johannes Reuchlin 3 Ketzerprozesse überstanden und halb Europa in Aufruhr versetzt. Ohne es zu wollen, zettelte ein Hebraist eine europaweite Debatte an, die so viele einschloss und erreichte.
Vor 500 Jahren ist Johannes Reuchlin gestorben. Kirsten Serop-Bielfeld erinnerte an den fast vergessenen Hebraisten. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunktthema Borderline, wenn Gefühle aus den Fugen geraten. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.